Guten Morgen auch von mir, von Catherine, meiner Frau. Schön wieder hier zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder hier zu sein. Letztes Jahr waren wir nicht hier. Wir waren gerade eben in den Anfangsphasen unserer Gemeindegründung und zwar ein bisschen los, aber ich habe Stefan versprochen, dann dieses Jahr wir wiederkommen und freuen uns, dass es tatsächlich dann auch geklappt hat. Ich möchte mit uns beten, bevor wir in Gottes Wort einsteigen. Lass uns beten. Ja, Vater, wie wir gesungen haben, dein Wort ist kräftig, Herr. Es kann unser Herzen zerbrechen, aber auch wieder heilen. Und wir danken dir so sehr, Herr, dass du uns lehren willst, Herr, dass du uns aufrichten willst durch dein Wort. Wir danken dir so sehr dafür. Wir danken dir, Herr, dass wir aus deinem Wort leben. Wie Jesus gesagt hat, der Mensch lebt nicht aus Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Und wir beten, dass wir das auch heute erleben dürfen, jeden, der hier ist, Herr. Zu deiner Ehre und zu unserem Wohl. In Jesu Namen. Amen. Als ich vor 10 Jahren im Hotel als Rezeptionist gearbeitet habe, hat mir mein Chef damals, also mein damaliger Chef, der auch Hotelbesitzer war, erzählt von den Anfängen von seiner Firma. Also zu der Zeit hatte er schon 4 Hotels, aber der hat mir erzählt von der Zeit, wo er nur ein Hotel besitzt hat, also das sein erstes. Und er hat gesagt, so er musste alles tun. Er war nicht nur der Manager, der war auch Rezeptionist, der war Putzkraft, der war Nachtportier, der hat wirklich alles mitmachen müssen, zwar noch am Anfang, der hatte nicht so viel Mitarbeiter, hat nicht so viel Geld gehabt. Als er dann erfolgreicher wurde, hat er immer mehr Leute anstellen können, die alle diese Arbeiten, die ich gerade genannt habe, gemacht haben, und er ist mehr in den Hintergrund gerückt. Nun, man hätte denken können, jetzt macht er weniger, jetzt kann er einfach chillen, lass anderen die Arbeit tun. Aber der hat mir gesagt, es ist nicht so. Der hat tatsächlich immer noch mehr gearbeitet als die Angestellten. Es war nicht immer sichtbar, aber das war die Realität. Als Jesus kam, als er hier auf der Erde war, war alles, was er tat, wirklich an vorderster Front. Ja, der war an vorderster Front von allem, der war sehr sichtbar. Und man könnte jetzt denken, als Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, dass er seinen Feierabend gehabt hat. Ja, dass er dort im Himmel chillt und lass uns für ihn arbeiten hier auf Erden. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Lukas, ein Christ aus dem 1. Jahrhundert, hat die Apostelgeschichte als der 2. von 2 Bände. Das sagte er in unserem Predigttext, den wir gleich lesen werden, Kapitel 1 von Apostelgeschichte, dass er 2 Werke geschrieben hat, ein Mann, Theophilus, der Name. Wir wissen nicht viel von dieser Theophilus, aber wohl jemand, der Interesse hatte an das, was gerade passiert ist in ihrer Gegend. Und er will eben mehr über Jesus wissen. Und so schreibt Lukas diese zwei Bände sozusagen. Das erste ist Lukas-Evangelium und dann das zweite ist diese Apostelgeschichte, die viele von uns gut kennen. Und wie entspannende Fernsehstaffel, ne? Also du hast so am Anfang von einer spannenden Episode, du sagst so, in der letzten Folge haben wir so und so gesehen. In dieser Folge kommt jetzt das und das und das. Und das ist ein bisschen, was wir hier auch in dem Anfangskapitel, in die Anfangsverse von Apostelgeschichte sehen. Ja, hier sagt Lukas zu uns, in der ersten Folge habt ihr gesehen, was Jesus angefangen zu tun. Und jetzt in dieser Folge, was Jesus weitermachen wird. Ja. Und bevor ich weitermache, lasst uns diese Verse dann auch lesen. Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das ist Gottes lebendige Wort für uns. Also wir sehen hier, Jesus wird weiterarbeiten hinter den Kulissen. Das ist die Botschaft von der Apostelgeschichte. Heute schauen wir uns dieser erste Teil, die ein bisschen wie, so wie der Titel ist für den ganzen Buch von der Apostelgeschichte. Wir sehen hier, dass der Pfad quasi schon gelegt wird. Ja, sie werden Jesu Zeuge sein in Jerusalem und dann Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. So ist auch die Apostelgeschichte gebaut. Es geht in diese unterschiedlichen Stadien bis zum Ende. Also da ist Paulus dann in Rom, bis ans Ende der Erde sozusagen. Das ist der Pfad. Und dann hier insbesondere wird auch die Grundlage uns nochmal vor Augen geführt, worauf dieser Pfad liegt und steht. Es ist aufgrund dessen, was wir in diesen ersten Verse lesen, dass die Apostel wirklich mit vollem Mut und Zuversicht in diese Mission gehen können. Das ist ein bisschen so, was wir hier in den ersten 11 Versen sehen werden. Und lass uns in die ersten 3 Verse einsteigen. Da ist ein neuer Anfang. Da ist von einem neuen Anfang die Rede, in Vers 1 bis 3. Lukas gibt uns einen ganz kurzen Rückblick der Ereignisse in seinem ersten Band. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alle wissen, was im Lukas-Evangelium war. Von daher möchte ich das für uns kurz zusammenfassen, was im Lukas-Evangelium war. Das ist wichtig für uns eben, dass diese Grundlage, Lukas für uns hier auch legen will. Und zwar, was ist im ersten Band passiert? Der ewige Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, wurde durch eine Jungfrau, Maria, geboren. Er wuchs auf, erstmal, vielleicht sah es so aus, er ist normal wie jeder andere Mensch. Und doch, je älter er wurde, wurde klar, das ist eine ganz besondere Person. Und mit 30 Jahren hat er seinen Dienst angefangen. Er lehrte Menschen mit Autorität, die Menschen haben gemerkt, okay, also wie er lehrt, kennen wir nicht von den anderen Lehrern, die wir haben. Das ist jemand besonders. Und dann umso mehr wurde das bestätigt durch die Taten, die er gemacht hat. Er heilte Menschen, er trieb Dämonen aus, er weckte sogar Menschen von Toten wieder auf. Er hat nur Gutes getan, 3,5 Jahre. Und dadurch, also das alles, was er gemacht hat, war nicht einfach so, ja, das ist noch ein Wunderheiler unter vielen, sondern Jesus hat so auf eine besondere Weise gearbeitet und gelehrt, dass er damit zeigen wollte, Gottes Reich bricht gerade an. Ja, ich verkündige Gottes Reich, ich verkörpere Gottes Reich für euch. Alles, was ich mache, soll für euch quasi wie eine lebendige Illustration davon sein, dass Gott seine neue Welt bringen will. Dass Gott seine heile Welt bringen will. Und er bringt das durch mich. Deswegen bin ich auf die Erde gekommen. Nun, alles schön und gut und viele Menschen haben das auch toll gefunden, aber nicht alle. Er tat Dinge und sagte vor allem Dinge, die die Leitern nicht gefallen hat, die Leiter des Volkes. Und die haben das ganze Volk irgendwann gegen ihn angestiftet, so dass er am Kreuz hingerichtet wurde. Das Kreuz war eine Hinrichtungsmethode, entwickelt durch die Römer. Eine der schlimmsten, die diese Welt je gekannt hat, als Hinrichtungsmethode. Die haben das auch entwickelt für die schlimmsten von Straftätern. Und das ist so der größte Skandal im Lukas-Evangelium, dass der, der nur Gutes gemacht hat, der, der die heile Welt Gottes mit sich bringt, wurde als der schlimmste Straftäter hingerichtet. Könnte man sagen, ne? Also wie kann das nur sein? Was für eine krasse Sache, die da passiert. Was für ein Skandal. Das ist überhaupt nicht gerecht, was da passiert. Also die menschliche Seite. Und stimmt. Aber hinter der menschlichen Seite gab es einen großen Plan Gottes, der gerade auch erfüllt wurde. Und zwar, Gott hat Jesus nicht nur als ein Verkündiger gesandt, nicht nur ein Wunderheiler gesandt, sondern als Erretter gesandt. Derjenige, der kommen soll und durch sein Leben und dann auch durch sein Opfer, also durch sein Leib ein Opfer an Gott dargebracht hat, ein stellvertretendes Opfer heißt es in der Bibel. Und was bedeutet das? Dass Jesus anstelle von Menschen wie wir gestorben ist. Für unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Die Bibel sagt, dass wir Menschen wegen unser rebellisches Herz von Gott getrennt sind. Und wir brauchen, dass jemand kommt und uns erlöst. Dass jemand kommt und die Strafe bezahlt, die wir verdienen wegen unserer Sünde. Und das hat Jesus getan. Deswegen ist dieser Schuldlose für uns schuldigen Menschen hingerichtet worden. Aber Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Und er hat damit gezeigt, dass das, was er verkündigt hat, tatsächlich Realität ist. Mit seiner Auferstehung kommt neues Leben. Und das ist so das Beispiel schlechthin, dass er tatsächlich die neue Welt mit sich bringt. Und die Verheißung des Evangeliums von Jesus Christus, die Lukas uns gibt, ist, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommen Vergebung in ihre Sünden und dann auch sind Teil von dieser neuen Welt. Ja, sie werden neu geboren in Jesus Christus. Sie bekommen ewiges Leben. Und sie werden quasi mit hineingenommen in diese neue Geschichte Gottes, die er schreibt mit den Menschen. Ja, das ist das Werk, das Jesus anfing zu tun im Lukas-Evangelium. Und ich möchte, bevor wir weitergehen, einfach dich nochmal einladen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass alle hier Jesus Christus schon persönlich als dieser Retter, dieser Heiland kennen. Ich möchte dich einladen, bevor wir weitergehen, das ist die wichtigste Frage für dich heute. Kennst du Jesus als dieser Heiland? Möchtest du Teil von dieser neuen Welt sein, die Gott gerade durch seinen Sohn gründet? Das kannst du, indem du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Und das ist die wichtigste Sache, die du je machen könntest. Ja, Lukas sagt auch am Anfang von Lukas Evangelium, dass alles, was er schreibt, hat er genau geforcht, damit wir, seinen Leser, die Gewissheit dieser Dinge wissen könnten. Das sind keine Märchen, die er hier schreibt, das ist Geschichte. Und um diese Person Jesus Christus dreht sich alles in der Welt. An Jesus entscheidet, wo wir persönlich hingehen und ob wir Teil von dieser neuen Welt sein werden, die Gott schon jetzt anfängt zu gründen und dann eines Tages auch letztlich, wo er dann das vollenden wird. Ich möchte dich einladen, wenn du dazu mehr Fragen hast, bitte rede zu euren Ältesten, euren Leiter hier, auch ich nach dem Gottesdienst werde noch ein bisschen hier sein. Lass uns gerne ins Gespräch kommen. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten von hier Jesus als dieser Heiland schon kennen. Und es ist auch wichtig für uns nochmal vor Augen zu führen, was Jesus in seinem ersten Werk im Lukas gemacht hat. Warum? Denn Jesus erste Werk für uns bereitet den Weg für sein zweites Werk in und durch uns. Das ist die große Entwicklung sozusagen. Sein Werk für uns damals bereitet den Grund für sein Werk in uns und durch uns in dieser Welt jetzt. Jesus drückte mit seinem ersten Werk sozusagen den Neustartknopf für die Welt. Und in seinem zweiten Werk, durch seine Auferstehung, es ist, als würde die Welt jetzt wieder neu hochfahren. Ja, das ist ein Bild, das vielleicht uns hilft, was gerade hier, also die Zusammenhang zwischen diesen zwei Werken Jesu sind. Und deshalb ermutigt Jesus die Jünger 40 Tage nach seiner Auferstehung, die Jünger mit sehr vielen Erscheinungen von ihm. Habt ihr das gesehen in Vers 3? Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Er wollte klar machen, diese neue Welt ist da. Mit meiner Auferstehung habt ihr einen ganz klaren Beweis. Das ist nochmal nicht einfach so Märchen, gute Gedanken, sondern es ist leibhaft, es ist real. Und ihr dürft es sehen. Jesus ist sozusagen die Erstlingsfrucht von diesem neuen Reich, die gegründet wird. Und das ist auch dann der Inhalt von der letzten Intensivkurs, wenn man so will, den er mit seinen Jüngern hat. Seht nochmal in Vers 3, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Er will, dass die Menschen, dass seine Jünger das verstehen. Mit meiner Auferstehung ist was Neues hier. Und das hat mit dem Reich Gottes zu tun. Ja? Mein Auferstehen zeigt, dass Gottes Reich tatsächlich da ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Diese Perspektive ist sehr wichtig für die Jünger. Das wird ändern, wie sie sind. Wir sehen in den Evangelien und dann auch in den ersten paar Versen in Apostelgeschichte, dass sie eher ängstlich sind, ja, mehr im Hintergrund. Und dann sehen wir, dass aus traurigen Angsthasen gehen mutige Botschafter hervor. Und das kommt eben daher, dass sie jetzt verstehen, oh, wir leben für eine neue Welt. Das, was uns beschäftigt hat in der alten Welt, das, was uns Angst gemacht hat in der alten Welt, das ist jetzt egal. Wir leben für eine neue Welt, für eine neue Realität. Eine neue Realität, wo wir auch den Tod nicht mehr fürchten müssen, weil Jesus das gesiegt hat. Das ändert ihre Perspektive. Das ändert die Art und Weise, wie sie über sich selbst und über die Welt nachdenken. Und deswegen sind sie auch bereit, wirklich dann später loszubrechen. Und ihr Lieben, diese Perspektive brauchen wir auch. Auch heute, 2000 Jahre später. Denn wir gehören auch in diese neue Welt. Nun, wir als Christen leben in einer Doppelrealität. Ja? Zwei Sachen stimmen. Wir leben in der alten Welt und in der neuen Welt zugleich. Ja? Die überlappen sich. Aber die neue Welt ist bestimmender. Die neue Welt soll mehr über uns aussagen und uns mehr bestimmen als die alte Welt. Ich gebe euch ein Beispiel, wie das aussehen kann. Neulich waren Catherine und ich mit ihrer Familie, die haben uns besucht aus Amerika. Und wir waren gemeinsam in Slowenien auf Bleder See. Und da haben wir ein Boot gemietet. Und bei Ein- und Aussteigen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, so dieser Moment, wo man unsicher ist, ne? Also das wackelt und so und man ein bisschen Angst hat. Und was hilft ist, wenn jemand davor geht, also jemand stärker, in dem Fall war der Vater von Catherine, der ist davor gegangen, hat einen Fuß auf dem Steg gehalten, wo er sein ganzes Gewicht hatte und dann der andere in dem Boot, um das zu stabilisieren. Das ist ein gutes Bild davon, wie wir in dieser Welt leben. Wir haben einen Fuß in der neuen Welt und da ist unser ganzes Gewicht und einen Fuß in der alten Welt, wo wir einfach unser Leben hier stabilisieren, wenn man so will. Ja? Das neue Welt ist wie dieser feste Fundament, dieser Steg, der nicht bewegt. Alte Welt ist dieser wackelige Boot. Und da brauchen wir, also wenn wir wirklich da gut, also stehen wollen, da brauchen wir viel mehr unser Gewicht auf das Neue zu legen. Deshalb, die neue Welt soll unsere Identität prägen, unsere Zeit prägen, unsere Wünsche prägen, unsere Identität, Zeit und Wünsche bestimmen sogar. Und mit dieser Perspektive ordnen wir unser Leben entsprechend hier auf der Erde ganz neu ein. Ja? Überlegt, was für ein Unterschied das machen würde, wenn wir so bedacht sind. Wenn wir nicht zu den Erfolgsgeschichten dieser Welt gehören, ist das nicht irgendwas, was uns wirklich so niederdrückt oder frustriert macht. Weil wir leben sowieso nicht für diese Welt. Andererseits, wenn wir zu den Erfolgsgeschichten dieser Welt gehören, Ist das nicht irgendwas, was uns stolz macht? Weil das sagt nicht alles über uns aus. Das ist nicht, wo unsere Identität tatsächlich ist. Es würde auch bedeuten, dass wir nicht ängstlich sind, weil wir Angst haben, dass wir diese Dinge verlieren. Weil das ist sowieso nicht, wo wir gehören. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Es ist auf diesem Steg, dieser feste Steg, diese neue Welt. Das sagt mehr über uns aus als alles andere. Ich möchte uns herausfordern, wenn du mit Frust oder Neid oder Stolz oder Angst haderst wegen Dinge, die in der alten Welt, in dieser jetzigen Zeit passiert. Es kann sein, dass dein Gewicht mehr auf die wackelige Boot steht als auf der festere Steg, auf die neue Welt. Lass uns das mitnehmen für uns. Wie sieht es mit unserem Leben aus? Habe ich verstanden, dass ich Teil von einer neuen Geschichte Gottes bin? Oder lebe ich immer noch, als wäre ich Teil von dieser alten Geschichte? Wer auf die feste neue Welt setzt, der ist einsatzbereit. Und das ist der nächste große Punkt, den wir hier sehen in den Versen 4 bis 8. Ein großer Auftrag, also ein neuer Anfang führt zu einem großen Auftrag. Kurz vor seiner Himmelfahrt gibt Jesus den Jüngern ein letztes Gebot. Sie sollen erstmal in Jerusalem bleiben. Warum? Warum ist das Jesus so wichtig? Weil Jerusalem der Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums war. Er entsprechen alle Verheißungen Gottes im Alten Testament. Nun, warum gerade diese Stadt? Warum ist Jerusalem so wichtig? Denn diese Stadt war im Alten Testament und auch am Anfang vom Neuen Testament als die Stadt Jahwes erkannt. Ja, als die Stadt von dem Gott der Juden. Gott hat auch gesagt, ich möchte meinen Namen mit dieser Stadt in Verbindung setzen. An dieser Stadt sollen die Menschen mein Wirken erkennen. Sie sollen wissen, dass es von mir kommt. Und so hat Gott versprochen, dass sein rettendes Werk in dieser Stadt stattfinden wird, was auch tatsächlich passiert ist. Und dass die Erneuerung für Israel und die Welt von dieser Stadt ausgehen wird. Das haben wir auch in der Textlesung gehört. Ich lese noch mal ein paar Versen daraus, also aus Jesaja 52. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König, Zion ist Jerusalem. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Ja, das war Gottes Plan. Jerusalem ist ein bisschen wie die Unterschrift Gottes. Also wenn man weiß, okay, aus Jerusalem geht das alles vor, das soll den Menschen klar sein, das macht Gott. Das macht der Gott der Israeliten, das macht der Gott der Juden. Okay, aufpassen, was können wir über diesen Gott lernen? Also das zeigt, dass dieses Werk geht wirklich von ihm aus. Deshalb ist alles hier passiert. Ja, Tod und Auferstehung, deshalb ist von hier alles ausgegangen. Deshalb wurde hier auch die Gemeinde Christi gegründet. Jerusalem ist sehr wichtig. Aber wie auch schon im Alten Testament verkündigt, und wir haben das auch in der Textlesung gehört, war das schon immer Gottes Plan, dass sein Werk nicht mit einem Ort verbunden bleibt. Deshalb beauftragt Jesus die Jünger entsprechend im Vers 8. Ja, sie sollen in Jerusalem starten, aber dann geht's weiter. Er ist wie ein Stein in einem, also in so ein Bach. Das fängt so klein an, so die Wellen, und dann breitet sich immer aus. Und das ist, was wir hier sehen. Jerusalem. Und dann die umliegende Judäa. Und dann Samaria. Und dann bis ans Ende der Welt. Das ist Gottes Plan. Nicht in einem Ort verbunden zu bleiben, sondern seine Botschaft, sein Reich, diese neue Welt soll in der ganzen Welt gehen und erreichen. Sie soll immer weiter gespürt werden. Ihre Auswirkung soll neue Horizonte erreichen und immer neue Herrschaftsgebiete einnehmen. Ja, also ein echter so Reich, ja, ein Reich, der wirklich wächst, ein Reich, der neue Orte einnimmt. Immer mehr. Immer mehr. immer weiter. Und dieses Werk will Jesus durch die Jünger tun. Ja, das sagt er, ihr werdet Zeugen sein. Ihr werdet Vorboten dieses Reiches sein. Ihr werdet, wenn man so will, wie ein Megafon sein in den Händen Jesu. Oder ein anderes Bild, die Verlängerung von Jesu Füße und Arme. Die Jünger verkörpern dieses Werk Jesu. Sie verkörpern dieses Werk und bringen es an neue Orte. Und merkt, wie Jesus sie nicht gebietet, in Vers 8, sondern es ist eine Feststellung. Nicht sie sollen Zeugen werden, sondern sie werden Zeugen werden. Sie werden das tun. Nun, freilich ist ein Gebot da auch impliziert, aber viel grundsätzlicher will Jesus hier ausdrücken, dass das zu ihrer Identität als Jünger Jesu gehört. Zeuge sein ist kein Add-on, das ist kein so Hinzufügung, das ist, wer sie sind als Jünger Jesu. Neulich hat mein Patenkind Geburtstag gehabt. Ich habe seinen Vater gefragt, was kann ich ihm schenken, und er hat mir eine Idee gegeben. Also er spielt sehr gerne mit Mario. Mario hat er schon, aber der hat mir so mitgeteilt, dass es Erweiterungen gibt, also Add-ons, die man dazu kaufen kann. Und habe ich gemacht, und das hat ihm Spaß gemacht. Nun, diese Add-ons, diese Erweiterungen sind nice to have. Ja, schön, wenn er noch weitere Add-ons hat, ja, Erweiterungen hat. Aber ohne Add-on hat er trotzdem das Wichtigste. Der hat Mario selbst, ja, und mit Mario will er eigentlich spielen. Nun, ist Zeuge sein eher wie ein Add-on, wie eine Erweiterung von unserem Leben als Christen, oder ist es Mario selbst, das Wesentliche selbst? Ich glaube, oft denken wir, das ist eher so. Und vielleicht denken wir, ja, ich habe da Begabung und ich habe da meine Möglichkeiten und so, dann mache ich das. Oft denken wir, da bin ich nicht so begabt, das gehört jemand anderem zu tun. Jesus sagt, so funktioniert's nicht. Zeuge sein gehört uns allen, das ist Teil von dem, was wir sind. Wir sollen uns alle da herausfordern lassen. Zeuge sein ist Teil von dem, ja, also ich bin Jonathan, ich heiße Jonathan, ich bin verheiratet und ich bin Zeuge Jesu. Das gehört zu meinem Wesen. Das ist nicht irgendwas, was ich so ein oder ausschalten kann. Ja, das ist keine Erweiterung. Sehen wir uns als Zeugen? Leben wir entsprechend diesem Identitätsmerkmal? Das ist eine Frage, die wir für uns mitnehmen können. Nun, wie das Zeugensein aussieht, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das bedeutet nicht, und das möchte ich auch klar sagen, das bedeutet nicht, dass wir alle auf die Straße einen Büchertisch machen sollen. Ja, das ist auch gut, das ist schön. Das bedeutet auch nicht, dass wir alle von Tür zu Tür gehen sollen und anklopfen. Auch schön, wenn du das machst. Aber das ist nicht allein Zeugen sein. Zeuge ist einfach, dass wir in dem Umgebung, wo Jesus uns gestellt hat, dass wir bereit sind und sagen, Jesus, ich bin da und ich möchte für dich leuchten. Zeig mir, wo das geht. Führe Gespräche, die ich mit meinen Arbeitskollegen habe, so dass wir auf das Evangelium zu sprechen kommen können. Führe meine Gespräche zu Hause mit meiner Familie, so dass wir am Esstisch über den Glauben sprechen können. Im Alltag, du bist ein Zeuge Jesus. Im Alltag lebst du für Jesus. Das ist Zeuge sein. Nun, die Jünger haben eine Frage. Vers 3 hat Jesus viel über Gottes Reich geredet. Er hat sie gelehrt, dass das Reich Gottes jetzt anbricht. Nun wollen sie wissen, ob die große Erfüllung von einem jeden Juden jetzt in Erfüllung geht. Vers 6. Ich gebe euch ein bisschen biblischer Kontext, um das zu verstehen, ihre Frage zu verstehen. Hunderte Jahre vor Jesus ist das Königtum von Israel, zuerst das Nordreich und dann das Südreich, auseinandergegangen. Ja, Israels Könige wurden abgesetzt und das ganze Volk wurde ins Exil geschickt. Und aus der mächtigen davidischen Dynastie, also die Familie von David, wurde nichts. Das wurde ein Schande für das Volk. Ja, also plötzlich stehen sie ohne Königreich da im fremden Land und die Völker um sie herum machen sich lustig über sie. Ja, was ist aus dieser großen Nation geworden? Nichts. Aber die Propheten haben gleichzeitig auch angekündigt, dass Gott tatsächlich sein Königreich gründen wird. Durch ein Nachkomme Davids. Ja, das war die Verheißung von den Propheten. Da wird ein Messias-König kommen. Und er wird tatsächlich ein für alle Mal dieses große Reich wiederherstellen. Nun, in der Zeit dieses Königs wird Israel eine neue Blütezeit erleben. Und dieser Reich wird über die ganze Erde erstrecken. Nun, die Jünger denken natürlich, vielleicht jetzt ist die Zeit. Jesus ist auferstanden, wow, der ist unser König, jetzt wird die Zeit sein. Aber gleichzeitig hört sich Jesus so an, dass er sie verlässt. Okay, wie passt das zusammen? Jesus, wann wird es soweit sein? Nun, es ist interessant, dass Jesus diese Erwartung nicht widerspricht. Der sagt nicht, ihr habt das falsch verstanden, das wird nicht so sein. Nein, Jesus wird das machen, also sein Reich wird wachsen, aber es ist noch nicht in der Art und Weise, wie sie denken, ja? Nicht in der Art und Weise, wie sie sich vorstellen. Die haben sehr wahrscheinlich viel mehr so ein physisches Reich erwartet, ja? Jemand, der wirklich die Römer zum Beispiel platt macht. Jesus ignoriert erstmal diese Frage. Ja? Er will vielmehr, dass sie Gott vertrauen. Dass sie das alles Gott überlassen. Er verrät nichts über die Zeiten. Vers 7 sagt er auch. Das ist nicht eure Sache. Stattdessen ruft er die Jünger auf, im Vertrauen auf ihn, einfach auf diese Zeugenarbeit zu konzentrieren. Und ich glaube, das lehrt sie damals und uns, nicht passiv zu sein, kein Träumer zu sein oder kein Urbeobachter zu sein. Ihr kennt das, ne? Also wir freuen uns auf irgendwas Größeres und dann schauen wir uns viel mehr auf die Uhr und wir haben den Eindruck, es ist immer langsamer, die Zeit geht immer langsamer davon. Jesus will sagen, hey, sei nicht solche Menschen. Überlass es Gott, sei aktiv. Ja, bleib an die Arbeit. Ihr habt eine Arbeit von mir bekommen. Fokussiere darauf. Von einem Pastor habe ich mal sehr wichtige sehr hilfreiche Hinweis bekommen. Der hat das in Bezug auf den Pastorendienst gesagt, aber ich glaube, das lässt sich hier ganz, ganz gut auch, das ist auch sehr relevant hier. Er hat gesagt, schaue mehr nach unten auf deine Arbeit als oben auf die Auswirkung deiner Arbeit. Immer mal wieder kannst du schon einen Moment hochschauen und schauen, was alles passiert ist, aber schau nicht ständig drauf. Das lenkt uns ab. Das kann uns auch ungeduldig machen, ja, wie Uhr schauen. Das kann auch zu Murren und Klagen führen, weil wir den Eindruck haben, da läuft nichts. Aber da läuft was. Oft unsichtbar, im Hintergrund. In Gottes Zeit. Aber es läuft. Und deswegen, bleib aktiv. Mach weiter. Und lass Gott seine Zeit. Er wird seine Sache tun in seiner Zeit. Nun, die Jünger damals und wir heute denken, diese Aufgabe ist sehr groß. Zu groß für uns. Und oft kriegen wir auch Angst. Und Angst lähmt. Ja, das ging den Jüngern sicherlich nicht anders. Überlegt euch mal, was für Menschen wir hier zu tun haben. Sie schauen sich um und das sind Fischer. Da ist ein Freiheitskämpfer. Da ist ein Zöllner. Der Zöllner ist vielleicht der wichtigste unter ihnen, was ihren Status vor den Römern gilt. Und Freiheitskämpfer vielleicht unter den Juden. Aber das war's dann auch. Eigentlich, was sie brauchen, wären zum Beispiel Priester oder Schriftgelehrten in ihrer Mitte. Ja, Menschen, die bei den Juden wirklich was gelten. Oder Beamte. Statthalter, wichtige Offiziere, das wären Menschen, die die Römer ernst nehmen. Aber wenn sie sich umschauen, nichts davon. Nicht gerade die Truppe von Menschen, die Juden und Römer ernst nehmen wurden. Und man kann sich gut vorstellen, die denken, wir werden dieses Reich, dieses Werk bis ans Ende der Welt bringen. Wir? Aber schau, was Jesus ihnen verspricht. Vers 5 und dann nochmal Vers 8. Sie werden jemanden dabei haben, der viel besser ist, viel einflussreicher ist, der ihr Erfolg absolut garantieren wird. Ja, der Heilige Geist. Jesus sagt zu ihnen, ihr hattet, also in anderen Worten, ihr hattet bisher mit mir Gott mit euch, ja, Gott an eurer Seite. Von nun an bekommt ihr Gott in euch. Ihr werdet mit Kraft gekleidet sein. Ihr werdet bestens zugerüstet sein. Es gibt ein älteres Film, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Tuxedo mit Jackie Chan. Egal, auch schon 20 Jahre, 25 Jahre. Aber es geht um einen Mann, der nichts kann, also der ist wirklich so einfach ein Loser, absoluter Loser. Aber dann bekommt er so diese Tuxedo. Er ist ein magischer Tuxedo, keine Ahnung. Aber plötzlich kann er alles. Ja, also das ist einfach so ein Film. Gibt es solche Tuxedos nicht, aber der Heilige Geist ist genauso. Er macht aus Menschen, die eigentlich alleine an dieser Aufgabe absolut scheitern wurden, alle, also absolut, er macht sie zu Menschen, die bestens zugerüstet sind für diese Arbeit. Und darin ist ihre Zuversicht. Nicht, dass sie irgendwas besonders sind, und das kann uns auch ermutigen, der darf uns ermutigen, der soll uns ermutigen, wir sind nichts besonders. Ihr seid nichts Besonderes, aber Gott in euch ist besonders. Und dadurch erreicht ihr auch diese Stadt. Und wir im Hachinger Tal erreichen unsere Stadt. Das ist, was der Unterschied macht. Und für uns Leser gibt es einen weiteren Hinweis, wie mächtig diese Zurüstung tatsächlich ist, wie kraftvoll diese Zurüstung ist. Schaut in Vers 2. Da ist so ein, einfach so eine nebenbei, so ein Hinweis, dass Jesus durch den Heiligen Geist Befehl gibt. Und ich glaube, für uns will Lukas einfach klar machen, schau, den Heiligen Geist, den er uns verspricht, ist der gleiche Geist, der in Jesus Christus war. Und wir kennen das Werk von Jesus aus den Evangelien. Wir wissen, wie krass das war. Wir wissen, wie mächtig das war. Und dieser Heilige Geist ist in uns. Ihr Lieben, wir brauchen keine größere Zurüstung. Das ist das größte Zurüstung schlechthin. Gott sagt, ich gebe euch mich selbst. Was für Kraft brauchen wir noch? Gottes Gegenwart in uns, Gottes Kraft in uns, Gottes neue Schöpfung wird in uns produziert, gerade jetzt. Und durch den Heiligen Geist wendet Gott alles an, was Jesus für uns erworben hat. Also Gott beauftragt uns zwar für etwas, was menschlich gesehen unmöglich ist, aber er kleidet uns mit göttlicher Kraft. Ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt ein Beispiel gedacht. Das ist ein bisschen so wie, also ich hatte ein altes Fiat Punto, falls ihr Fiat mögt oder fährt. Schön für euch, bei mir war das keine große, wunderschönes Auto, habe ich nicht so erlebt. Der hatte nur Probleme verursacht. Am Ende habe ich mehr Geld für Reparaturen ausgegeben, als das Auto wert war. Und am schlimmsten war, als ich versucht habe, bergauf zu gehen. Und LKWs haben mich überholt. Also so schrecklich war dieses Auto. Nun überlegt euch, also wir fühlen uns oft wie diese Fiat Punto. Also ich fühle mich oft wie diese Fiat Punto. Nix, ja. Überlegt euch aber, da kommt eine Generalsanierung in diesem Auto und die wird mit einem gewaltigen Rolls-Royce Flugzeugtriebwerk ausgestattet. Da kann ich nicht einfach diesen Berg hochgehen, da kann ich sogar bis hin zu Mount Everest hochklettern. Mit diesem neuen Triebwerk. Das ist